Wert ist subjektiv. Was würde er mitnehmen in diese Zukunft? Wer bevölkerte sie? Was bleibt, ist die Erinnerung, wiederholte er sich noch einmal. Ein robuster Kanon an Anekdoten. Das ist mein Kapital, setzte er hinterher und überlegte, wie volatil dieses Asset wohl war. Hatte sein Studium etwas gebracht? Charlotte kam ihm als die bessere Wirtschaftswissenschaftlerin und auch die bessere Praktikerin vor. Schon in der Schule hatte sie den Wirtschaftslehrer mit ihrer Brillanz aus dem Konzept gebracht. Objektive Werte, hatte sie ihn zuerst gedehnt zitiert und dann jäh aufgestöhnt. Wert ist subjektiv, genauso wie Angst und Sicherheit. Was man hat, das schätzt man als kostbarer ein als das, was man nicht hat. Teppiche, Meißner. Woher hatte C. das immer? Manche ihrer Andeutungen erklärten sich Ebi erst im Studium. Immer wenn er dasselbe Buch wie sie las, hatte er den Eindruck, ein anderes gelesen zu haben. Das war nicht schlecht, sondern schön, schon beim Lesen zu wissen, sie würde ihm so vieles ganz neu aufblättern, wenn sie später über die Lektüre redeten. Champagner im Kopf, nannte er, wie es sich anfühlte, ihr zuzuhören und etwas ganz neu zu begreifen, die eigenen Gedankengrenzen zu verschieben. Ebi hatte sich immer gewundert, warum die Lehrer nicht begriffen, dass Charlotte keine brave Schülerin war, sondern eine Amazone. Der Häuptling hatte es gewusst, vermutete Ebi, und erinnerte sich an einen Tag, an dem Schülerprojekte vorgestellt wurden. Ein Lehrer hatte C. vor versammelter Elternschaft interviewt. Auf die Frage, was hinter ihrer Gier nach Lektüre, nach Filmen, nach Hochglanzmagazinen aus aller Welt stehe, wie es zu solchem Ehrgeiz komme, hatte sie in völlig unauffälligem Plauderton gesagt, mein Gehirn ist eine erogene Zone. Da war sie 16. Charlie hatte ins betretene Schweigen applaudiert und gerufen, wer dumm fragt, bekommt eine schlaue Antwort. Die Tränen flossen weiter. Ich hab Heimweh nach dir, dachte Ebi und sah in der Bienentasse nach, ob da noch Kaffee war. Und ich hab Heimweh nach dem Fremdwort ab Usus und dem Sprichwortkabbalismus vom Häuptling und den Lehrsätzen von euch beiden. Alles immer wie gemeißelt. Ich will, dass weiter so mit mir geredet wird. Ebi spürte, wie sich sein Bauch zusammenziehen wollte. Er musste rasch eine Erinnerungsschublade aus seinem Anekdotenschrank aufziehen, sodass es bei den Tränen blieb. Wiener Geschichten aus der Kindheit halfen. Nach einem Besuch im Schuhladen von Markus war er an Charlies Hand spaziert und hatte viele Fragen gehabt. Warum hieß der Graben Graben? Warum war das berühmte schwarze Kamel ein Dromedar? Erwachsene mögen es, wenn Kinder interessiert sind, dachte Ebi. Bevor du fragst, überleg erst mal, ob du nicht mit den Augen lernen kannst. Wie ein Detektiv musst du beobachten und kombinieren. Fragen kannst du dann immer noch, im Notfall. So hatte Charlie Ebi gemahnt. Also doch nicht so viel fragen. Ebi beobachtete und kombinierte. Aber manches war nicht zu begreifen. Da musste er fragen. Wo ist das richtige Wien? Das Wien, wo das Schnitzel herkommt? Ebi. Doch, schau, Wiener Würstchen heißen in Wien Frankfurter Würstel. Berliner heißen in Berlin Pfannkuchen. Wiener Schnitzel heißt in Omamas Wien Wiener Schnitzel. Warum? Charlie wusste es nicht. In dem Moment kam sie an einem Lokal in der Nähe vom Stephansdom vorbei. Das Gasthaus fiel Ebi auf, weil sich davor eine lange Schlange gebildet hatte. Neben der Eingangstür hing ein Schild. Die Heimat des Schnitzels. Ebi hatte sich gefreut. Hier ist das echte Wien. Aus der Reihe der Wartenden kamen lustige Kommentare. Er fühlte sich bestätigt. Am nächsten Tag ging sie hin, an der Schlange vorbei. Das kam Ebi ganz natürlich vor. Sein Vater kannte schließlich jeden. Beobachten und kombinieren. Nachmachen und ausprobieren, fand Ebi, hatte der Vater vergessen. So machten es die Detektive. Sie gingen die Wege ab, machten alles so wie der Täter und dann kamen sie auf die Lösung. Ebi forschte. Bei den kleinen Feuerwehrleuten seiner Playmobil-Feuerwehr zum Beispiel konnte alles Mögliche angebracht und entfernt werden. Ebi schnallte den fingergroßen Männern eine Sauerstoffflasche auf den Rücken. Manche hielten eine winzige Axt fest. Auf die kugelrunden Köpfe setzte er zuerst einen Helm, danach ließ er eine Stirnlampe einrasten. Sogar klitzekleine Handschuhe gab es, die nach einem kurzen Widerstand festsaßen und nur mit trockenen und sauberen Fingern wieder abzubekommen waren. Aber im Mannschaftsschlafraum schliefen die Männer in winzigen Stockbetten in den angemalten schwarzen Schuhen und die Füße standen gerade nach oben in die Luft. Das konnte kein Zufall sein. Die Feuerwehrmänner besaßen keine Gummistiefel und keine privaten Schuhe für den Weg zur Arbeit oder Wechselschuhe für die Zeit im Büro. Im Playmobil-Katalog war nichts dergleichen zu finden. Bettdecken gab es auch keine, nur weiße rechteckige Kopfkissen. Im Betrieb hatten die Mitarbeiter neuerdings Akkuschrauber. Die mussten in Stationen aufgeladen werden und dann konnten auf Jahrmärkten und Volksfesten die Buden ganz ohne Steckdose aufgebaut werden. Das kleine Feuerwehrhaus war ebenfalls sehr modern. Ebi verstand in dem Moment, die Heldenenergie kam aus diesen Stockbetten. Das waren die Ladestationen der Männer. Er probierte es aus. Wenn er sich so wie die Feuerwehrleute auf sein Bett legte, fühlte er sich hinterher bedeutend stärker. Wieder etwas gelernt, ohne wen zu fragen, dachte er sich und blieb dabei. Als Ebi nach 2 Jahren die Schule wechseln durfte, weil der Umzug in das soeben gekaufte Jagdschlösschen außerhalb Kölns anstand, erfuhr er vom Hausmeister der Volksschule, was man sich über ihn und seinen Vater erzählt hatte. Sie seien so was wie die Mountbattens oder Habsburger. Jedenfalls sehe man ihm den Adel doch an. Diese seltsamen Manieren, seine verdrehte Art und dazu der schneidige Vater. Oder sie seien Monegassen, halbe Piraten, schon wegen ihrer Geschäfte auf Volksfesten. Das sei doch so was wie Zirkus. Und dafür sei das Fürstentum ja bekannt. Dazu die Neigung zu Autos, die mehr nach Monte Carlo als nach Wochenendeinkauf aussahen. War Porsche-Fahren nicht auch bei der RAF beliebt? Genau, man habe verlauten hören, die Mutter sei bei der RAF und untergetaucht. Nicht zu glauben, sagte Ebi zum Hausmeister und überreichte ihm den Umschlag, den der Vater ihm mitgegeben hatte. Im Unterricht wurde ich immer getadelt, wenn ich meine Geschichten ausgeschmückt habe. Und jetzt das. Von der Omama in Wien hatte er eine Formulierung, die er in solchen Gesprächen weltmännisch anbrachte. Man kennt sich nicht aus. Ebi fand die Realität ohnehin imposanter. Aus einer internationalen Schaustellerfamilie zu stammen, das fand er erheblich cooler, als mit Leuten verwandt zu sein, die in ungeheizten Schlössern wohnten. Ein Urlaub in Schottland hatte ihm das klargemacht. Die Tuschs hatten gut geheizte Häuser mit modernen Schwimmbädern. Egal, wie die Häuser vorher ausgesehen hatten, wenn Charlie im Spiel war, wurden Wände versetzt, Auffahrten gepflastert, elektrische Tore eingebaut. Und zu einem vernünftigen Pool gehörten eine Rutsche und eine Gegenstromanlage. Ebi hatte immer ein eigenes Bad und einen kleinen Kühlschrank im Zimmer. Als er es in der 2. Klasse nachbauen sollte, ließ er beides weg. Er hatte seine Lektion gelernt. Der Omama hatte er die Schuhschachtel mit einem Playmobilbett, einem Schreibtisch, den er aus einer Zigarrenkiste gezimmert hatte, und einem Hocker, der früher ein Kistchen für Manschettenknöpfe war, zum Geburtstag geschenkt. Die Omama schüttete sich aus vor Lachen. »Schätzchen, ich dachte, in Deutschland gibt es keine Arbeiterpaläste. Du armes Kind, hast nicht mal einen Teppich oder einen Chandelier.« Ebi schrieb »Chantelier«, einmal groß fürs Zimmer und einmal klein für den Kaufladen, auf seine Weihnachtswunschliste und war zufrieden. Es war ihm also gelungen, so zu tun, als würde er in denselben Verhältnissen wohnen wie die anderen in seiner Klasse. Der Vater lobte ihn sehr. »Gut gemacht, mein Sohn. Mehr sein als scheinen. Ich konnte das nie.« Dem Vater unterliefen Fehler. Sein Beitrag zum Buffet am Tag der offenen Tür war immer falsch. Der Schinken aus Spanien, den ihm ein Geschäftspartner geschenkt hatte, wurde zum Schulgespräch. Manche Eltern ekelten sich vor dem Schweinebein, das in eine Halterung eingespannt war. Dahinter stand Charlie mit Schürze und einem langen Messer, das er zwischendurch an einem Wetzstahl schärfte. In der nächsten Elternversammlung wurde der Wunsch nach vegetarischen Buffets geäußert. Die dreistöckige Torte, die Ebi als Geburtstagskuchen mit in die Schule nahm, war auch falsch. Nicht nur wegen der Fontänen darauf, die feuergefährlich waren. Ebi begriff, dass er seinem Vater in vielen Dingen helfen musste, ohne dass der es merkte. Er teilte ihm mit, dass er sich um alles Schulische von nun an allein kümmern werde. Du hast dann mehr Zeit fürs Unternehmen. Nur zu den Elternabenden und zum Schultheater musst du kommen. Wegen der Fassade der Bürgerlichkeit. Allerdings brauche ich mehr Taschengeld für Schulmaterial und Buffetbeiträge. Ebi ließ von da an die Putzhilfe Kuchen backen. Er hatte verstanden, dass die Kuchen ein bisschen ungelenk selbstgemacht aussehen mussten. Alle hatten gewonnen. Ebi hatte den Kuchen, der sich nahtlos auf dem Buffet einreihte, inklusive billiger Tortenplatte aus dem Haushalt der Wirtschafterin. Die fühlte sich geehrt und hatte einen kleinen Nebenverdienst. Ebi wirtschaftete gut mit dem zusätzlichen Geld. Blinzeln wischt die Bilder ins Gehirn. In der neuen Volksschule fiel ihm eine professionelle Torte auf dem Elternbuffet auf. Er machte sich sofort daran, herauszufinden, wer in die Kuchenfalle getappt war. Ebi wollte die arme Kreatur warnen. Außerdem witterte er die Chance, weitere Kuchen bei der Putzfrau zu bestellen. Seine Ritterlichkeit und sein Geschäftssinn liefen jedoch ins Leere. Wie es gewesen war, Charlotte zum ersten Mal zu sehen, konnte er jederzeit heraufbeschwören. Es war, wie ein Lieblingspullover aus der Schublade zu greifen und sich überzustülpen. In dem Moment damals sagte er, wie er fand, bescheiden: Eberhard Tusch, küsst die Hand. Charlotte nickte amüsiert. Ach was. Ebi war verwirrt und verzaubert. Ein ideales Mädchen. Die kurze Jacke passend zum Rock. In den Haaren steckte ein Haarreif, mit denselben Stoff bezogen wie die Borte auf Rock und Jacke. Eine Handtasche, keine Tinte an den Fingern, keine Freundschaftsbändchen am Handgelenk. Charlotte sah aus wie neu. Ebi überlegte kurz, ob sie vielleicht kein Kind war, sondern die Mini-Ausgabe einer sehr eleganten Mutter. Er glotzte sie an und war überrascht, als sie blinzelte. »War ja klar, dass sie blinzelte«, erzählte er abends der Mutter, »denn so wischen die Augen die Bilder ins Gehirn, damit neue aufgenommen werden können.« Aber Charlotte blinzelte anders. Ebi beobachtete, dass Charlotte langsamer blinzelte als was eigentlich? Als Menschen. »Die behalte ich im Auge«, eröffnete er der Mutter. »Es ist nicht so, dass mit ihr etwas nicht stimmen würde. Mit ihr stimmt zu viel.« Vor dem Elternbuffet stotterte Ebi. »Gekaufte Torten sind nicht gut, denn alle müssen gleich viel kosten. Deine sticht hervor, man müsste sie teurer verkaufen. Aber das kann man nicht machen. Mütter halt. Also deine Torte ist im Vergleich zu perfekt.« Er hatte Angst, etwas zu sagen, was Charlotte auf sich und nicht auf die Torte beziehen würde. Dabei war die Torte doch so schön. Jeder Sahnetupfen genau gleich. Ob sie eine Schablone dafür hatte? Charlotte gab trocken zurück. »Sag mal, kennst du mich nicht?« Ebi war verwirrt. Woher sollte er sie kennen? »Hallo, ich wohne neben dir. Klingelt da was?« Tatsächlich hatte er bemerkt, dass im Haus mit dem Geschäft nebenan plötzlich was los war. Charlotte sprach weiter. Charlotte Maybach. Meine Eltern sind Feinkost Maybach. Bäckerei, Lebensmittel, Catering. Wir sind vorgestern aus dem Urlaub zurückgekommen. Morgen geht der Betrieb wieder los. Also Laden auf und zu. Nur zur Info. Die Torte hat ein Geselle gestern gemacht. Der muss für die Meisterprüfung üben. Meine Mutter hat gesagt, in den Laden können wir die nicht tun. Er hat das Backpulver vergessen. Sie sah ihn herausfordernd an. Was ist Backpulver? Wollte Ebi wissen. Das macht den Kuchen dick. Echt? Ich dachte, Kuchen macht dick. Da mussten beide lachen. Das Gespräch endete abrupt, denn sie hörten jemanden ihren Namen rufen. Charlotte zog eine Braue hoch und sagte schon im Gehen, »Ich komme nachmittags bei dir vorbei, dann lernen wir uns kennen.« Als Ebi die Feuerwehr mit Kommandozentrale und Rutschstange vorführte, fiel ihr die Sache mit den Schuhen sofort auf. Sie zog eine Braue hoch, so wie morgens in der Schule. Das war etwas, das Ebi trotz entschiedener Übungen vor dem Spiegel nicht nachmachen konnte. »Egal, das Bett ist ja abwischbar«, kommentierte sie pragmatisch. Ebi überraschte das schon nicht mehr. Denn Charlotte, die neben ihrer älteren Schwester Viola nun sein einziges Nachbarskind war, hatte einfach besondere Qualitäten. Alles, was sie tat, anzog oder sagte, war für ihn nur eine Bestätigung ihrer famosen Andersartigkeit. Ebi hatte sich immer einen großen Bruder gewünscht. Charlotte war noch besser. Denn, da sie in seiner Klasse war, konnte er bei ihr abschreiben. Ebi vergewisserte sich von nun an gern, wie schlau Charlotte war und genoss jeden Beleg dafür fast mehr als eigenen Erfolg. Die Sache mit den Schuhen der Feuerwehrleute verfolgte er noch lange. Aber egal, wem Ebi die Feuerwehr zeigte, niemand sonst kam darauf. Wusste Charlotte eigentlich, dass er sich genau wie die Feuerwehrleute zum Aufladen hinlegte, wenn er allein war? Sich allein fühlte oder eine Entscheidung treffen musste? Immer gleich. Auf die Decke, ein Kopfkissen in den Nacken geschoben und den Blick auf die Füße geheftet. Die Füße parallel in die Luft gestreckt.